Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Sonja Kiefer. Liebe Sonja, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
Hallo, freue mich sehr, dabei zu sein.
Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, mein Name ist Sonja Kiefer, ich bin Modedesignerin, habe seit über 25 Jahren eine Kollektion am Markt und Schwerpunkt Kleider. Also Abendkleider, Cocktailkleider gibt es schon ganz, ganz lange. Das ist so meine Leidenschaft, eigentlich die ganze Ausgehmode. Und seit 2 Jahren jetzt oder 1,5 Jahren gibt es eine Nebenlinie, Sonja Kiefer Studio. Das ist nicht wirklich Abendmode, aber auch Ausgehmode. Das heißt viel veganes Leder, Jersey-Kombinationen und alles so ein bisschen, ja, der überschreibende Begriff, den hat eine Zeitung mal verwendet, ist eigentlich sophisticated sexy. Und das fand ich sehr, sehr treffend. Also das war vor über 20 Jahren, dass das eine Zeitung mal über die Kollektion getitelt hat. Und das trifft es für mich eigentlich sehr, sehr gut.
Würde ich auch sagen. Ich habe mir deine Kollektion ja nochmal angeschaut im Vorfeld. Ich kenne sie natürlich auch von vielen bekannten Stars und Sternchen, die deine Sachen tragen. Und habe gesehen, ja, es ist sehr feminin, es ist sehr elegant und es hat auch einen Signature-Style. Also du hast einen Signature-Style. Vielleicht fangen wir mal von vorne an und vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie deine Laufbahn oder Karriere als Designerin angefangen hat.
Mhm, gerne. Ja, also ich habe eigentlich erstmal ganz klassisch Modedesign studiert, habe mir ja nach dem Abitur überlegt, was möchte gerne Mode, wo geht man am besten hin? Wollte eigentlich erstmal in Deutschland bleiben zum Studieren und habe dann die S-Mode gefunden. Das ist ein Privatstudium nach einem Franchise-System. Das heißt, der Hauptsitz ist in Paris, dieser Schule. Und es gibt in verschiedenen Ländern eben, wird nach dem gleichen Programm der S-Mode dann studiert. Was den großen Vorteil hat, wenn man später im Ausland arbeiten möchte und sich mit so einem deutschen FH-Abschluss bewirbt, ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil die können gar nicht einschätzen, was man da gemacht hat, was man kann. Und wenn man natürlich eine dieser internationalen Modeschulen besucht, hat man da schon einen großen Vorteil, weil der Name dann einfach auch Begriff ist.
Und warst du da auch in Paris dann?
Nein, ich habe dann erstmal nur in München die 3 Jahre studiert und bin dann tatsächlich danach, nach dem Studium, bin ich für ein paar Monate nach Paris und dann für ein Jahr lang nach New York zum Arbeiten.
Was hast du gemacht in Paris und in New York? Ist bestimmt spannend.
Das war sehr spannend, ja, wobei natürlich eine aufregende, aber auch nicht ganz einfache Zeit immer, weil man ist natürlich in so einem Entry-Level-Job oder Paris war es dann auch nur ein längeres Praktikum. Da muss man sich so in der Branche dann schon auch durchbeißen. Man muss natürlich finanziell auch sehen, wie man klarkommt. Ja, man bekommt da nicht besonders viel von den Firmen, wenn man da Einsteiger ist. Die sagen natürlich, man kann froh sein, dass man, wenn man da ein bisschen größere Namen im Lebenslauf hat, dann da erstmal arbeiten kann und Erfahrungen sammeln kann. Und aber macht total viel Spaß und ist natürlich einfach was, was ich finde, sollte man auf jeden Fall auch gleich während oder nach dem Studium mal machen, wenn man noch nicht so etabliert ist, weil dann fällt einem das natürlich viel leichter, als wenn man irgendwo schon Strukturen hat, die man dann aufgeben muss.
Stimmt. Und kannst du da so ein bisschen Name-Dropping machen, wo du da warst?
Ja, in Paris war ich bei Lolita Lempicka. Die ist in Deutschland, glaube ich, hauptsächlich durch ihr Parfum bekannt geworden. So vertreten ist die nicht so wahnsinnig in Deutschland, ist aber eigentlich in Frankreich und auch dem restlichen Europa sonst ganz, ganz gut vertreten. Und in New York war ich bei Oscar de la Renta zuerst. Dann, also das war vor Paris, dann bin ich nach Paris. Und als ich zurückgekommen bin, war ich bei Todd Oldham und Nicole Miller.
Das sind alles renommierte Namen. Haben die dich irgendwie inspiriert für deine eigene Modelinie? Oder wie hast du dann angefangen? Wurde dir klar, dass du deine eigene Kollektion machen möchtest?
Ja, ich bin ja, wie gesagt, dann nach meinem Studium eben Paris, dann New York. Und dann war das so, dass ich einfach nach 1,5 Jahren in New York Probleme mit der Aufenthaltsbewilligung hatte. Es war so, dass ich mich nach dem Studium beworben hatte. Man kann da Stipendien beantragen, die jetzt nicht für das Studium sind, sondern auch als Entry-Level, eben wenn man einen Entry-Level-Job hat im Ausland, wird man praktisch über Stipendien von der deutschen Regierung unterstützt, weil die wissen, dass man eigentlich in einer Stadt wie New York nicht leben kann mit dem Gehalt, was man da erstmal bekommt. Und so ein Stipendium habe ich bekommen für New York. Das lief ein Dreivierteljahr. Und was ich aber irgendwie so ein bisschen übersehen hatte, weil ich, als ich das Stipendium unterschrieben habe, zum Zeitpunkt in Paris gearbeitet habe und nicht, da gab es einen großen Abend, wo alles erklärt wurde für alle dieser Stipendien, Empfänger, die ja auf die ganze Welt dann ausgewandert sind sozusagen. Und an dem Abend konnte ich nicht teilnehmen, weil ich eben in Paris mich frei bekommen habe damals. Wir waren kurz vor der Modenschau. Und ja, im Kleingedruckten irgendwo stand, dass ich mich nach Ablauf meines ersten Jobs, der maximal dann irgendwie ein Jahr beträgt, eigentlich verpflichte, nach Deutschland oder zumindest nach Europa zurückzukommen, da die deutsche Regierung ja nun Geld in mich investiert hat, in meine Auslandserfahrung. Und die möge ich natürlich zurückbringen und nicht irgendwie im Ausland lassen. Und da war ich dann relativ geschockt, als ich das festgestellt habe, als ich nämlich nach dem einen Jahr meinen Job in New York wechseln wollte und die Firma für mich dann die neuen Arbeitspapiere beantragt sollte, haben nämlich angerufen und haben gesagt, so, nee, wir haben ein Problem. Du hast eine Sperre im Zentralcomputer. Und dann kriegt man erstmal einen Riesenschock, weil so eine Sperre im Zentralcomputer können eigentlich nur Regierungen setzen. Und passiert bei Schwerverbrechern oder Ähnlichem. Ja? Also man ist da erstmal total ratlos und dann ja, klärte sich das relativ schnell auf, wo diese Sperre herkommt. Ja, um es ganz kurz zu machen, ich habe gegen diese Sperre geklagt, weil ich da meiner Meinung nach nicht genug darauf hingewiesen wurde. Es ist so ein prägnanter Punkt und wie es aber in den USA ist, es geht ja alles ein bisschen schneller, die Unternehmen ticken ein bisschen schneller als bei uns gerade im Jobmarkt. Das heißt, der Job war natürlich weg. Ja, da kam nicht gewartet, ob ich meine Klage durchbekomme oder nicht. Die hat sich auch über ein halbes Jahr gezogen. Ich habe dann die USA verlassen müssen, weil ich dann eben auch ohne Arbeitsbewilligung auch keine Aufenthaltsbewilligung mehr hatte. Und ja, habe mich dann zurückgefunden in meiner Heimatstadt Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin und habe angefangen, mir so den deutschen Modemarkt mal anzuschauen, wo man so arbeiten könnte, ja, nach New York und Paris. Und dann habe ich festgestellt, dass eigentlich alle Firmen, die so ein bisschen in Deutschland größer sind oder zu der Zeit war das eben, Boss hat gerade die Woman-Linie aufgebaut, wäre interessant gewesen, Jill Sander, keine Ahnung, also Hamburg war jetzt nicht so meins. Und ansonsten Metzingen, Strenäs war ein Thema vom Style auch, Nördlingen. Also da habe ich mir dann diese Städte mal angeschaut und habe gedacht, oje, 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 das ist jetzt echt ein Kulturschock. Ich würde eigentlich ganz gerne wieder zurück nach München, wo ich studiert habe. Und wahrscheinlich soll es dann so sein, dass ich mich einfach jetzt selbstständig mache und meine Erfahrungen nutze. Und ich hatte so gute Erfahrungen auch in New York und so positive Erfahrungen, ja, dass ich also in dem Team, in dem ich zum Beispiel für Nicole Miller entworfen habe, wurden dann Sachen in der Presse am nächsten Tag veröffentlicht, nach unserer großen Modenschau eben zu der New York Fashion Week. Und Nicole Miller wurde gelobt für diese Entwürfe. Und das war, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, es hat mich total gefreut. Es war natürlich eine Riesenehre, ja, dass die gesagt haben, oh, Nicole Miller's freshest idea for the season. Und dass ich aber eben gedacht habe, scheiße, eigentlich möchte ich, dass da mein Name steht in Zukunft und nicht Nicole Miller. Die hat das ja gar nicht gemacht. Und das war mit so eine Entscheidung, dass ich mich früher oder später mal selbstständig mache. Und ja, jetzt war es dann aufgrund dieser ganzen Gegebenheiten schneller, als ich geplant habe, weil ich hatte nicht vor, eigentlich so schnell aus den USA zurückzukommen.
Hm, verstehe. Was ich ganz spannend finde, ist, dass immer, wenn es eine Niederlage gibt oder wenn eine Tür zugeht, dass eine andere aufgeht und vielleicht ist es ja immer ganz gut, vielleicht soll es ja so sein. In deinem Fall war es ja so. Und dann hast du also angefangen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du gleich nochmal erzählen, wie leicht oder wie schwer dann die Gründung am Anfang war. Weil am Anfang warst du ja noch so No-Name und die Zeiten waren andere. Vielleicht waren sie auch bessere als heute. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Und was mich auch noch total interessieren würde, wer deinen Style inspiriert hat.
Also ich ja, habe dann, wie gesagt, so ein bisschen Hals über Kopf beschlossen, mich selbstständig zu machen. Habe gesagt, okay, ich habe ein paar Freunde auch aus der Branche, habe natürlich auch über die S-Mode schon ein paar Designer gekannt, die sich auch schon selbstständig gemacht hatten, die einfach Jahre vor mir schon Abschluss gemacht hatten, habe die kontaktiert, habe die um Hilfe gebeten, wo kann man Muster nähen, wo bekommt man Schnittmacher. Und ja, mein Papa hat mir zur Seite gestanden bei der Firmengründung, dass wir dann das rechtlich auch alles richtig machen. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell los. Und auch da muss ich sagen, es gibt immer zwei Seiten. Also genau wie mit dem Ausland, auch mit dem sehr früh selbstständig machen. Ich war ja knappe 24, dass man irgendwie, der Druck ist noch nicht so groß. Ja, also wenn ich natürlich einen Job verlasse, wo ich schon gutes Geld verdient habe, habe eine Family, habe Kinder, ja, dann habe ich natürlich, dann bin ich nicht so flexibel. Dann habe ich einen wahnsinnigen Druck, auch gleich wieder dieses Geld zu verdienen, was ich vorher in meinem Job verdient habe. Wenn ich jetzt eben als 23-Jährige aus New York zurückkomme und eigentlich wieder neu anfange und habe ich natürlich einfach super viel Idealismus und wahnsinnig viel Energie und auch noch keine Einschränkungen. Ja? Also man stürzt sich da einfach mal ins kalte Wasser und sagt, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und von daher habe ich das im Nachhinein, empfinde ich das als, das war eigentlich total easy. Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass ich das so früh gemacht habe, weil ich war so unbedarft auch. Und es konnte mich eigentlich fast nur positiv überraschen. Und ich habe auch immer im Hinterkopf gehabt, wenn das in 1-2 Jahren nicht einigermaßen läuft, dann diese Klage in New York lief ja auch parallel, da gehe ich halt wieder zurück. Ja, dann mache ich was anderes. Also ich war völlig, völlig frei auch in meinen Entscheidungen. Und ich glaube, dass, wie du sagst, da gehen Türen zu und andere wieder auf. Und wenn man dann manchmal auch nicht zu verbissen an Dinge rangeht, sondern sehr einfach sagt, ich probiere das jetzt. Ich habe das Gefühl, das passt zu mir und ich mache das. Dann muss man natürlich einen Businessplan haben. Das ist gar nicht die Frage. Ja? Also der muss strukturell sein. Aber ich glaube, alles andere kann man manchmal so ein bisschen auch aus der Emotion entscheiden.
So aufs Bauchgefühl hören, sagst du wahrscheinlich. Genau. Und was ist aus der Klage geworden?
Die habe ich gewonnen, aber dann, ich glaube 8-9 Monate später, da hatte ich die Firma dann schon eingetragen, hatte mir eine Wohnung in München gesucht und ich hatte das Glück, dass es alles sehr, sehr schnell ging am Anfang. Also ich habe irgendwie eine kleine Kollektion mit 20 Teilen gebastelt, habe mich auf Messen angemeldet. Damals gab es die große Interjeans noch in Köln. Das war eine sehr, sehr große, das war damals noch mehr Young Fashion. Ja, ich wollte schon immer Ausgehmode machen, aber es waren keine Abendkleider, sondern es waren mehr so Ausgehteile, Kombinationen. Ich habe mich da angemeldet, habe mich auch gleich in meinen Waren in Paris auf eine Messe angemeldet und dachte, ach, zeigst du überall gleich mal deine Kollektion und habe eigentlich recht schnell die ersten Kunden gefunden. Und dann kamen eigentlich die Probleme erst gar nicht mit dem Kunden finden, sondern die Struktur der Firma dann wirklich auch aufzubauen, Produktionen zu finden. Und auf einmal ging es um Vorfinanzierung. Ja? Du hast halt ein Budget, wo du sagst, okay, weißt, das war damals, das ist eine GmbH, das waren damals dann eben 25.000 DM, die man einzahlen musste, ja, um diese GmbH zu gründen als Sicherheit. Und das reichte aber dann plötzlich bei weitem nicht, weil, wie gesagt, dann kommt der Erfolg, es kommen die Aufträge und du musst diese Produktion hervorfinanzieren. Du musst Stoffe einkaufen, du musst die Schnittmacher bezahlen, du musst die Musterkollektion bezahlen, die Messe und der Kunde hat ja ein Zahlungsziel nachher. Also da kamen dann auf einmal die Probleme, wo ich gesagt habe, wow, jetzt das hat gar nichts mit deinem Designer-Dasein auf einmal zu tun und das hast du leider auch im Studium nicht ganz so gut behandelt, dieses ganze Thema. Das waren dann eher die großen Herausforderungen für mich, ja.
Auf die möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Eine Frage von vorhin ist noch offen, wer dich inspiriert hat für dein Style.
Ja, der hat mich inspiriert. Also ich glaube, ich hatte schon immer einen sehr eigenen Style. Ich mag es relativ geradlinig. Ich bin kein großer Musterfan. Ich habe verschiedene Personen eigentlich immer bewundert für ihre Arbeit. Also zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat zum Beispiel gerade Tom Ford Gucci übernommen als Designer. Und das habe ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt unheimlich bewundert, weil er hatte so einen cleanen, geraden, sehr scharfen Cut. Ja, also die Teile waren sexy und super toll. Ich habe Jill Sander immer für ihre Konsequenz bewundert, obwohl mir jetzt zum Beispiel ihr Stil, das heißt immer nicht, dass ich den Stil 1:1 unbedingt tragen oder dass das mein absoluter Style wäre, weil sie war mir zum Beispiel wieder zu pur. Aber ich habe es bewundert, in welcher Konsequenz sie diese Linie durchgezogen hat. Und so habe ich eigentlich Ja, in verschiedenen Dekaden haben mich verschiedene Designer beeinflusst mit dem, wie sie an die Arbeit rangegangen sind. In New York habe ich für Oscar de la Renta gearbeitet, der so ein bisschen als der New Yorker Couturier der Szene gilt und so alle Präsidentengattinnen immer auch eingekleidet hat und alle Showstars. Und von ihm habe ich zum Beispiel gelernt, wie er seine Firma geführt hat. Ja, also er hatte, die Firma hatte so eine Seele, die war mitten in New York, war das wie so ein kleines Pariser Atelier, obwohl die Firma gar nicht klein war. Aber er hat das alles ausgelagert auch. Er hat nur ein Kernteam behalten. Er hat immer Ruhe bewahrt, was ich gar nicht kannte, weil vor den Modenschauen wird es normalerweise sehr hektisch. Alle arbeiten bis nachts um drei, sind total fertig. Und er war der Einzige, der das immer so ganz ja, auf eine ganz andere Art und Weise gemacht hat. Also das heißt, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Inspirationsquellen.
Das sind sehr schöne Inspirationen. Das muss ja nicht immer, wie soll ich sagen, das Nachmachen sein. Nachmachen wäre ja auch langweilig. Also es ist ja gerade schön, wenn du hier den Business-Part gut findest, hier die Geradlinigkeit, hier die Sexiness und dann baust du so dein eigenes.
Und dann übernimmst du von allem, was dir davon eigentlich am meisten imponiert hat, was dich beeindruckt hat und was du bewunderst und sagst, das werfe ich jetzt zusammen und dann wird es mein Style eigentlich.
Wie würdest du deinen Style jetzt beschreiben, also dein USP, also sophisticated, sexy, so vom Style her, aber was ist denn so deine durchgängige rote Linie oder dein USP, woran man gleich erkennt, das ist jetzt ein Sonja Kiefer-Piece?
Also ich glaube, man erkennt es, wie gesagt, an einer sehr klaren Schnittführung immer. Es ist eigentlich immer irgendwie körperbetont. Also du wirst bei mir wenig so riesige Walle-Walle-Kleider finden. Klar gibt es auch mal enges Oberteil unten weit, also es muss nicht alles nur eng sein. Aber für mich ist immer wichtig, dass die Trägerin im Vordergrund steht und nicht das Kleidungsstück. Also meine Kleidungsstücke sind nie zu laut. Die sind zwar schon auffällig, aber sie unterstützen eigentlich immer die Präsenz der Trägerin. Und ich finde, jeder hat ja irgendwas, was er an sich mag. Und danach sollte er dann auch eben seine Mode aussuchen. Ja, ich mag meine Beine nicht sonderlich, also trage ich meistens lange Röcke oder lange Kleider. So, das weiß ich, das steht mir gut und dann setze ich mich so entsprechend in Szene. Andere lieben ihre Beine, die tragen kurz. Gleiche ist es mit Oberteilen. Also man sollte sich, glaube ich, als erstes, auch wenn man Mode kauft, immer erstmal nicht über den Trend bewusst sein, der gerade herrscht, sondern man sollte sich erstmal über sich selber bewusst sein, was mag ich an mir? Was möchte ich betonen? Was möchte ich rausarbeiten? Wo sind meine Vorzüge und was möchte ich vielleicht ein bisschen verstecken, auch wenn andere das manchmal gar nicht so sehen und sagen, nein, du hast doch gar keinen Bauch. Und mich selber nervt er aber, weil es, auch wenn es nur ein Mini-Bauchansatz ist, ja, dann muss ich einfach vorher gucken, okay, was wähle ich? Welche Mode wähle ich? Und dann muss das nicht immer der Trend komplett umgesetzt sein. Also ich fand zum Beispiel diese Culotte-Hosen war ein ganz tolles Beispiel. Ja, wir haben eine weite 7/8-Hose oder 3/4, je nach Größe der Dame, die dann oft auf Mitte Wade endete. Schwierig, um ganz ehrlich zu sein. Also da kann man auch jeden Mann fragen, wie toll er diesen Trend fand. Die flippen alle aus vor Begeisterung. Es machte ganz wenige Frauen schön. So, wenn ich jetzt wirklich groß bin, ganz schmale Beine habe, immer ganz hohe High Heels trage und ich weiß, also wenn ich das umsetze und entsprechend kombiniere, ja, dann hat das funktioniert. Aber für den Otto-Normalverbraucher hat dieser Trend halt eigentlich nicht funktioniert. Und das finde ich immer viel wichtiger, also dass man nicht jedem Trend hinterherrennt nur, sondern überlegt, welcher dieser vielen, vielen Trends, die es gibt, ist der für mich auch funktioniert, den ich umsetzen kann. Und deswegen ist meine Kollektion auch immer hat sehr verschiedene Richtungen. Also, dass man wirklich in diese verschiedenen Optionen auch reintauchen kann, kombinieren kann. Und gut, beim Abendkleid ist natürlich sowieso einfacher im Sinne von Trends, weil es nicht so ganz dieser Struktur unterliegt.
Sag mal, kannst du jetzt im Lauf der Jahre so sagen, mit der Culottehose hast du ja zum Beispiel gegeben, das ist einfach schwierig zu kombinieren, das Teil, und steht auch nicht jedem, aber kannst du so grundsätzlich sagen, okay, jetzt mache ich ein Kleid mit den und den Vorzügen in der Länge oder ich mache dieses Outfit, kannst du dann so im Vorfeld schon abschätzen, wie gut sich das verkauft oder siehst du dann schon deine potenzielle Kundin vor dir, wie gestaltest du deine Kollektion?
Na,
möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring.
Ja, von bis. Also wir haben natürlich viele klassische Abendkleider, die einfach mit Trapez an verschiedenen Stellen arbeiten. Also wir arbeiten viel mit Stretch und diese Trapez kaschieren natürlich immer schön. Ja, das sind wie so Body Shaper, wenn man diese Kleider anzieht. Und wenn man das gut umsetzt, dann weiß man immer schon, man hat da natürlich auch eine Zielgruppe, die jenseits der Größe 34, 36 liegt. Ja, also die verkaufen sich natürlich auch in großen Größen ein bisschen besser, haben einen Arm, was viele Damen dann mögen. Mein Kunde ist auch nicht mehr 20. Also der startet für diese Studiogruppe vielleicht mit Mitte 20. Und ich würde aber sagen, meine Hauptzielgruppe ist zwischen 30 und Mitte 50 oder vielleicht sogar manchmal 60, weil wir haben oft auch die Brautmütter, weil die 50-, 60-Jährigen sind heute ja teilweise super in Shape. Also das kann man ja auch nicht mehr so abgrenzen, wie man früher Zielgrenze in Alter abgegrenzt hat, grenzt man die ja heute eher in Typen ab. Und ja, man macht natürlich diese klassischen Kleider, wo man weiß, die laufen einfach über mehrere Saisons und die haben immer wieder ihre Liebhaber. Ist nicht das, was mir so am meisten Spaß macht in der Kollektion. Ja, das sind natürlich, da sind auch Vernunftsentscheidungen dabei. Und das muss auch so sein. Und das ist auch in jeder Kollektion. Das geben manche Designer nicht zu, weil die sagen, ich mache nur das, was ich auch tragen würde und so weiter. Es stimmt immer nicht ganz, weil sobald sie auch für ein bisschen größeren Konzern arbeiten oder sobald da einfach eine gewisse Kommerzialität im Spiel ist, muss das in Größen umsetzbar sein, muss es auf eine gewisse Menge, Masse der Menschen umsetzbar sein. Dann macht man natürlich immer wieder auch ein paar extreme Teile. Mein Kleid im Moment, das ich am meisten liebe, ist so ein Cutout-Dress aus veganem Leder. Das hat eben nur so ein Bustier und es hat ein Cutout unter der Brust und es hat nur ganz schmale Träger, ist sehr eng. Das finde ich ein mega cooles Teil. Und da weiß man aber von vornherein schon, da sind die Stückzahlen, die man verkauft, natürlich ein bisschen niedriger, ja, als von so einem klassischen Kleid.
Das Kleid habe ich auch schon entdeckt oder beziehungsweise deine Kollektion mit Cutouts sieht bombastisch aus, auch mit dem veganen Leder. Apropos Vernunftsentscheidung, würde ich gerne nochmal so das Betriebswirtschaftliche anschauen. Also die Gründung, die war für dich bestimmt ganz schwierig, weil das ist, glaube ich, bei vielen kreativen Menschen so. Da habe ich mich oft gefragt, wird das Betriebswirtschaftliche einem während der Modeausbildung nicht genug nahegebracht oder ist es vielleicht auch so, dass man als kreativer Mensch vielleicht auch das Thema gar nicht so gern hat und dem auch nicht genug Aufmerksamkeit schenkt? Ich weiß es nicht, sag du es mir, vielleicht ist es auch eine Mischung davon. Und dann ist natürlich die Realität eine harte, wenn du deine eigene Marke gründest und es ist so viel Business und so wenig Kreativität am Anfang, bis du deine Sachen etabliert hast und dann ist es ja, ich weiß nicht, geht es dir vielleicht auch so? Mir geht es so, wenn ich dann mehr Betriebswirtschaftliches mache, dann geht die Kreativität auch flöten. Und dann dauert es so einen Moment, bis man sich da so eingroovt und das dann so seinen Lauf nimmt. Und da kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und dann ist es ja so, das würde mich dann auch nochmal interessieren, dann hast du angefangen mit Messen, sagtest du, national, international, denn damals gab es ja kein Internet. Und dann fing das ja ganz normal mit Wholesale und Handel an wahrscheinlich. Das sind auch ganz spannende Erfahrungen, die unsere Hörerinnen sicherlich interessieren. Und dann so auch den Switch zu E-Commerce und so Direct-to-Consumer-Sale und wie da deine Entwicklung war vielleicht.
Ja, also zu der ersten Frage, was den betriebswirtschaftlichen Teil angeht, ja, ich glaube, also deine Vermutung liegt schon ein bisschen nahe, dass natürlich generell uns kreativen immer dieses ganze Zahlenwerk so ein bisschen von vornherein widerstrebt und wir natürlich am liebsten nur kreativ sein wollen. Das geht nicht, dann darf man nicht die Selbstständigkeit wählen. Ja, dann muss man natürlich als angestellter Designer hat man dafür weniger mit zu tun. Das ist ja klar. Da ist man wirklich dann im Kreativbereich nur tätig. Bei mir ist es so, es hat mich schon immer auch interessiert, solange es nicht Überhand nimmt. Und ich bin schon jemand, der auch nicht künstlerisch nur denkt. Also ich mache Mode, weil ich sie an den Menschen sehen möchte, weil ich sie im Handel sehen möchte, weil ich sie getragen sehen möchte. Für mich wäre es keine Befriedigung, Mode als Kunst zu machen. Ja? Also als sicher ist es eine tolle Herausforderung, auch mal fürs Theater was zu machen oder zu einem Film. Ja? Aber viele Designer sehen sich so sehr als Künstler, dass sie wirklich gar keinen kommerziellen Anspruch an das Ganze haben. Und den habe ich schon. Also ich hatte den immer, ich habe den, weil ich habe immer gesagt, ich möchte auch in einer Preislage sein, ja, wo ich nicht völlig out of nowhere bin, sondern wo man einfach vergleichbar im Handel hängt, weil das Produkt soll auf die Straße. Das soll auf die Straße. Das, ich möchte auf eine Veranstaltung gehen, die Leute sehen. Ich möchte das sehen. Und ja, da muss man sich natürlich Stück für Stück reinfuchsen. Ich habe mir dann natürlich irgendwann auch Hilfe geholt. Das ist ganz klar. Also ich hatte die Kollektion zwischendurch auch mal in Lizenz vergeben, habe sie wieder zurückgenommen, weil ich eigentlich an dem Punkt stand, wie viel weiter jetzt wachsen und bin ich eigentlich Geschäftsführer und Stratege dieser Firma oder bin ich Designer, genau wie du sagst. Und da habe ich dann irgendwie natürlich hin und her überlegt und dann aber irgendwie gesagt, ich möchte eigentlich, meine Leidenschaft ist der Designer, ich möchte Design und habe das in Lizenz gegeben, habe es aber dann auch wieder zurückgeholt ein paar Jahre später, weil das mich dann auch nicht so ganz glücklich gemacht hat und habe jetzt die Hilfe eigentlich intern und dann geht das ganz gut. Habe aber auch das ganz große Glück, dass ich einen Papa habe, der aus dem Management in der Wirtschaft kommt, schon länger im Ruhestand ist und der so ein bisschen, der ist meine graue Eminenz im Hintergrund. Also der schaut über alle Unterlagen immer noch mal drüber und prüft auch noch mal die Buchhaltungssachen und so und das gibt mir natürlich ein sehr sicheres, gutes Gefühl, dass da einfach auch keine Fehler passieren. Und ja, im Studium wird es natürlich nur angekratzt, weil es ist kein BWL-Studium, das ist klar. Also man hat da so ein bisschen Grundvoraussetzungen, aber ich glaube, man kann Leute bei einem Modedesign-Studium auch nicht darauf vorbereiten, auf eine Selbstständigkeit. Man kann sowieso Leute selbst, finde ich, im Studium auf eine Selbstständigkeit vorbereiten. Und der Studienberuf ist ja nun ein anderer. Ne? Also wie gesagt, wenn ich mich anstellen lasse, habe ich mit dem ganzen Kram wenig zu tun.
Kommen wir auf diese Vertriebsstruktur, die du aufgebaut hast. Da hast du ja angefangen mit dem Handel. Damals gab es ja nur das. Magst du da so ein bisschen deine Reise noch erzählen?
Ja, also ich habe das eigentlich, genau, ist, wie gesagt, 26 Jahre her. Das heißt, wie du schon sagst, es hört sich an wie ein bisschen wie vorm Krieg. Aber ja, es gab kein Online-Shopping. Es gab das Internet nicht in diesem Maße. Das heißt, man musste den ganz klassischen Weg gehen. Man musste sich auf einer Messe präsentieren. Die Einkäufer sind gekommen. Man hat die Vororder geschrieben. Also das ist heute auch noch so. Da der Handel kommt, schaut sich die Kollektion an oder in den Showrooms, auf den Messen, sucht die Teile aus, die er möchte, in den entsprechenden Größen und Farben. Diese Order läuft dann über 8 bis 10 Wochen. Man hat verschiedene Showrooms, verschiedene Agenten. Die Aufträge werden gesammelt und dann werden erst die Stoffe bestellt, die Zutaten bestellt. Also es gibt vorher nur eine Musterkollektion. Und dann wird produziert und eigentlich ungefähr 5 Monate später geliefert.
Und das ist immer noch so, wie es früher war?
Das ist immer noch so, ja. Das ist eigentlich für den für normale Vororder-Kollektion nennt man sich das. Also für den klassischen Großhandel ist das der normale Weg. Anders geht es eigentlich gar nicht. Jetzt gibt es natürlich große Firmen, die einfach ihre Verträge haben und sehr schnell bestücken. Also die dann sagen, ich arbeite mit dem Handel, wir haben jeden Monat eine Kollektion. Ihr sucht jetzt 2, 3 Kollektionen schon mal aus und wir bestücken dann, dass ihr immer wieder neue Ware habt. Das ist aber eher so im Young Fashion oder sehr kommerziellen Bereich, in der Regel im hochwertigen Bereich eigentlich nicht. Also da habe ich nach wie vor eigentlich 2 Kollektionen, vielleicht noch 2 kleine Zwischenkollektionen mit verschiedenen Lieferterminen, aber das ist immer noch der Großhandel. Und natürlich hat sich jetzt über das Online-Shopping nochmal ein ganz anderer Markt entwickelt, wo man auch mal schneller reagieren kann, weil ich natürlich nicht diesen langen Vorlauf habe vom Handel, von Bestellungen. Das heißt, wenn ich sehe, gewisse Teile laufen online sehr gut, dann bin ich manchmal in der Lage zu sagen, in dem Material, da gibt's jetzt noch schwarzes, veganes Leder oder was auch immer und diese Tops laufen jetzt sehr, sehr gut, da geben wir jetzt schnell nochmal 50 Stück in Produktion. Also da reagiert man dann schon schneller und das hat sich bei mir über die letzten Jahre dann natürlich parallel aufgebaut. Corona hat da nochmal einen Riesenschwung natürlich verursacht, was das Online-Business angeht, weil selbst die vorher das so ein bisschen verteufelt haben, gesagt haben, nein, ich fahre in die Stadt, ich schaue mir das online gar nicht an, haben sich ja dann in der Corona-Zeit doch daran gewöhnt und es ist ja auch nicht mehr zurückgegangen. Das heißt, Die Frequenz hat sich entsprechend gesteigert. Und für mich ist natürlich schön die Kombination. Ich habe den Kontakt durch den Onlineshop zum Endverbraucher, sehe, was er möchte. Auf der anderen Seite habe ich meine Ordern vom Handel. Und das sind wirklich zwei verschiedene Arten von Business auch. Und das Netz reagiert auch oft anders, als jetzt der Handel einkauft. Also das ist nicht immer gleich. Von daher sind es beides sehr wertvolle Erfahrungswerte.
Kannst du sagen, in Prozent, wie viel das ausmacht mittlerweile, so dein Handelumsatz zum Online-Shopping-Umsatz?
Ja, also da hat sich jetzt tatsächlich auf ungefähr 30% des Gesamtumsatzes hat sich der Online-Umsatz entwickelt. Vor Corona waren das 10. Also da hat sich schon was getan.
Und hast du das kommen sehen oder warst du eher skeptisch am Anfang, als es hieß Online-Shop ganz am Anfang? Wie war da deine Haltung dazu?
Ja, also ich war sicher nicht eine der allerersten, die einen Online-Shop hatte, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil den gibt es, glaube ich, jetzt 6 Jahre oder sowas. Also ist jetzt nicht, ja, ich weiß nicht, wann die ersten ihre Online-Shops dann wirklich hatten. Weil ich immer dachte, Abendmode ist ein sehr schweres Thema dafür. Ja, ja, ist es auch, weil ich natürlich sehr viele Passpunkte habe. Ja, wenn ich jetzt Shirts verkaufe oder Jacken, die sind nicht ganz so eng, die müssen nicht ganz so genau passen wie so ein Abendkleid. Das ist viel, viel schwieriger. Auf der anderen Seite ist es für den Kunden, habe ich festgestellt, ein Riesenvorteil. Gerade Abendkleid möchte man eigentlich mit der passenden Wäsche probieren, mit seinem Schmuck, mit verschiedenen Schuhen. Was habe ich für Taschen dazu? Ja, es ist ja so ein Gesamtauftritt, den ich auch plane. Und das machen die Leute oder mich gern zu Hause. Ja, also die lassen sich natürlich dann nicht nur ein, sondern 2, 3 Kleider kommen. Dadurch hat man natürlich eine Returnquote, die schon bei 50% liegt. Das muss man sagen im Abendbereich. Aber ich sehe das immer anders, weil wenn ich 2 Kleider verschicke und 1 kommt zurück, habe ich natürlich eine 50-prozentige Returnquote. Aber eigentlich habe ich ja einen glücklichen Kunden und einen Kaufabschluss. Ja? Dass der nicht 2 Kleider behält, ist klar. Also das heißt, man muss das immer so ein bisschen in die Relation rücken manchmal. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass generell die Luxusmode und auch gerade die Abendmode doch sehr, sehr netz- und online-tauglich sind. Man muss da ein bisschen lernen, welche Teile und welche nicht. Also zum Beispiel ein schwarzes Kleid, was jetzt zwar viele Trapez hat, aber hochgeschlossen und lange Ärmel hat, das ist einfach eine schwarze Suppe auf dem Display. Und das verkauft sich schlecht, weil der Kunde erkennt das nicht. Ja, wenn es jetzt ein bisschen ein glänzendes Leder ist mit Cutouts und man sieht den Schnitt gut, dann geht's wieder. Also das ist anders als im Handel. Im Handel habe ich das vor mir, ne? Und online sind gewisse Materialien schwer darzustellen.
Das hast du jetzt schön erklärt. Das ist ja nochmal eine Bestätigung dafür, dass es ja nicht entweder oder ist, sondern es ist immer eine Kombination, die irgendwie erfolgreich macht, weil es wird online wird niemals dieses Anfassen und Fühlen und richtige Sehen ersetzen. Und trotzdem, man erreicht halt vielleicht Kunden, die man sonst nicht erreicht. Vielleicht wollen die Leute zu Hause probieren, vielleicht sind sie zu weit weg von der Stadt. Es gibt ja x Gründe, warum man online bestellt. Und jetzt sind wir ja wieder gerade in so einer spannenden Phase, weil jetzt kommt ja Web 3.0 und alle Zeichen sind auf Metaverse und auf neue Technologien und digitale Kleidung und so weiter. Wie ist da deine Meinung oder deine Haltung? Siehst du das kommen für dich oder bist du noch ganz weit weg? Was für Emotionen und Gedanken hast du bei dem Thema?
Ja, gespalten, ich weiß es nicht. Also erstmal glaube ich, dass man diese ganze digitale Welt gar nicht verteufeln darf. Also weil wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen und wie wir Corona ohne digitale Welt gelaufen, das wäre ja, sei es für die Kinder im Online-Unterricht, sei es für uns als Hersteller, wäre die noch größere Katastrophe gewesen zum Schluss. Also das heißt, es ja, hat ja seine sehr, sehr vielen guten Seiten und es ist ja auch spannend. Finde zum Beispiel, das ist zwar ein anderes Thema, auch ganz interessant, weil doch auch viele Firmen immer noch Social Media auch verteufeln und sagen, das bringt eigentlich nichts, also, aber das ist nicht so, weil es ist heute, also ohne Social Media eine Kollektion zu bewerben, ist ja fast unmöglich. Ja, weil wo will man das noch machen? Also im Printbereich schwierig, Fernsehzeit hat eh noch nie jemand gebucht, außer der ganz groß. Also man hat da auf einmal Möglichkeiten bekommen, sich zu präsentieren. Für, und das muss man ganz ehrlich sagen, relativ wenig Geld. Früher hat man für so eine Anzeige, wenn man eine Seite oder eine halbe in der Zeitung wollte, dann hat das mal, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro gekostet. Ja, und heute kann ich mich ja eben über, ist auch Arbeit, aber kann mich sehr gut auf diesen Social-Media-Kanälen eigentlich präsentieren. Und ich glaube, was auch immer da als nächstes kommt, man muss das so Stück für Stück antesten. Ich bin da, wie gesagt, nicht immer die allererste und nicht die, die ganz weit vorne dabei ist. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwie, ob sich jeder da als Avatar sehen muss, wie er die Kleider dann anprobiert, ob das dann wirklich so viel hilft. Also ich glaube, was einfach gut hilft, ist, wenn die Kleider online gut dargestellt sind, wenn die Beschreibungen dann trotzdem auch stimmen, wenn die Materialität stimmt. Und da kommt dann wieder das Offline dazu, wenn ich eben vielleicht auch eine Hotline habe, einen Kundenservice. Ja, wir haben ein Formular, da können die Leute hinschreiben, dann werden sie zurückgerufen oder können uns auch anrufen und können mit einer Mitarbeiterin das diskutieren. Und ich glaube, die Kombination aus dem Persönlichen und den, also wir gehen manchmal dann parallel mit den Kunden im Webshop die Sachen durch. Ja, und die Kundin sagt, ich habe jetzt einen großen Busen, meinen Sie das Kleid oder jenes oder hier? Und dann, ich glaube, so nähert man sich eigentlich am besten und kann auch die besten Ergebnisse dann erzielen.
Kommen wir zu den größten Herausforderungen, die du hattest so im Laufe deiner Karriere. Gibt es da einen Punkt oder zwei Punkte, über die du sprechen magst, die vielleicht unerwartet waren? Einen hast du ja schon genannt. Und wie du damit umgegangen bist?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist die Gesamtherausforderung für mich, dieser Kollektion und des am Markt Bleibens. Ja, weil es ist eigentlich nicht ein Problem, das mal auftaucht, sondern ständig, täglich. Also täglich liefert irgendein Stofflieferant nicht, macht irgendeine Produktion einen Fehler, geht ein Kunde pleite, ein Großhändler. Also es ist so diese... Die Dauerbelastung, die, glaube ich, die größte Herausforderung ist. Man lernt damit umzugehen. Am Anfang macht man sich wegen jeder Kleinigkeit total verrückt und denkt, die ganze Welt bricht zusammen, weil ein Stofflieferant nicht liefert, muss man halt einen Ersatz suchen oder muss mit dem verhandeln und so weiter. Also ich glaube, da spielt einem natürlich dann irgendwann die Erfahrung in die Karten. Aber es gab nie in der Kollektion einen großen Wendepunkt oder es gab nie einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt werfe ich alles hin. Klar, als dann wirklich mit Anfang Corona auf einmal die ganzen Läden schließen mussten, hat man schon mal ganz kurz da gesessen und gesagt, wow, was mache ich jetzt? Ja, wie geht es jetzt weiter? Da war natürlich eine allgemeine Panik überall. Das hatte aber ja jetzt nichts mit meiner Branche oder mit meiner Firma oder so zu tun. Ja, ich glaube, so ist es. Also für mich ist es das Meistern, des täglichen Chaos und das beständig am Markt bleiben, weil alles, was zu sehr hypt und zu sehr gefeatured wird überall, stürzt dann auch sehr tief wieder ab, weil es ist so, nichts bleibt auf ganz lange Zeit auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und deswegen ist immer gut, finde ich, wenn man sich in so einer gesunden Abwärtswelle bewegt. Man hat mal Saisons, da kommt es einfach mehr an und wird mehr gefragt. Jetzt hatten wir natürlich auch eine Mördernachfrage in diesem Sommer aufgrund der ganzen Feiern und Hochzeiten und Jubiläum, die nachgeholt wurden. Wir waren mit Abendkleidern sowas von ausverkauft, also selten, dass die Leute so viele Kleider brauchten. Ja, manchmal gibt es einfach auch Umstände, die man dann selber gar nicht so beeinflussen kann.
Das ist schön, dass du das so erzählst, auch diese ständigen Auf und Abs und die Möglichkeiten davon, Lieferanten, die ausfallen, über zahlungsunfähige Kunden und so weiter. Das ist schön, dass du es erzählst, weil alle, die mit der Selbstständigkeit anfangen, denken, das passiert nur ihnen. Und wenn man hört, dass es eigentlich dazugehört und dass es eigentlich jedem passieren kann, ist es doch vielleicht geteiltes Leid ist halbes Leid, sage ich erstmal. Und dann ist es doch vielleicht schön zu sagen, okay, das kann ich nicht ändern. Und ich kann aber versuchen, damit umzugehen, es zu akzeptieren und zu schauen, was ich drauf mache, weil es gehört einfach zu diesem Job dazu. Das kann man nicht
eliminieren. Es wird nie ganz ohne klappen. Also die Firma möchte ich sehen.
Redet nur keiner drüber.
Ja, na klar. Ja.
Kommen wir zu dem, worüber alle immer gerne reden, die Erfolge. Was war für dich so der größte Erfolg oder vielleicht ein Erfolg, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich es geschafft, oder so ein emotionaler Erfolg, der dir ganz viel bedeutet, den du mit uns teilen möchtest?
Ich glaube, der emotionalste Moment für mich war eigentlich, als ich das erste Mal meine Kollektion in den Schaufenstern gesehen habe, in dem Handel gesehen habe. Also hatte gleich eben verschiedene Kunden glücklicherweise über die ersten Messen und bin dann durch meine Heimatstadt Frankfurt gelaufen oder hier in München. Und die ersten hatten die Sachen dann sogar im Fenster und haben das eben als neue Neuentdeckung präsentiert. Ja, und habe meinen Namen da gesehen und diese Sachen im Schaufenster, weil das war wirklich so ein Traum, dass ich irgendwann an einem Schaufenster vorbeilaufe und sage, wow, da sind meine Sachen. Das war so ein sehr emotionaler Moment. Und der zweite war, dass ich ich habe 96 mich selbstständig gemacht. Und 2000 habe ich dann von der LVMH-Gruppe eine Auszeichnung bekommen als Abendkleid war das Designer des Jahres über den Burda Verlag. Das war im Rahmen der New Faces, die Geschichte der Bunten. Und diese Kooperation gab es dann die Jahre später gar nicht mehr. Also es war wirklich so eine totale Ausnahme, dass das LVMH da irgendwie auch mit ausgezeichnet hatte und in Deutschland geschaut hatte, wer das bekommt. Und das war natürlich auch nochmal so ein Meilenstein, dass man so einen Preis bekommt.
Ja, Wahnsinn. Gratuliere dazu nochmal nachträglich. Toller Preis. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, jetzt hast du schon ganz viele Tipps rausgehauen, aber vielleicht hast du noch einen Tipp, den du gerne mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, ich glaube, also mein Tipp wäre, dass man sich gar nicht zu sehr beirren lässt, dass man auch nicht zu viele Leute fragt nach der Meinung, weil 10 Personen, 10 Meinungen, wenn man eine Idee hat, einfach machen, ins kalte Wasser springen. Man sollte überzeugt sein. Man sollte einsatzbereit sein. Also es läuft nichts nebenbei. Das ist das Erste. Man sollte mit Problemen umgehen können. Keine Firma läuft smooth am Schnürchen ohne Probleme. Also man glaube ich, sollte selber in sich hineinhorchen. Bin ich ein Typ, der die Selbstständigkeit mag? Stelle ich mich Problemen? Komme ich damit klar oder habe ich nur schlaflose Nächte? Kann ich damit leben, dass der Umsatz vielleicht auch mal nicht gut ist? Wie bin ich einfach von meiner Emotion? Wie stabil bin ich, was sowas angeht? Und dann merkt man ganz schnell schon, es gibt einfach Leute, die sind Typ für sowas und andere nicht, was gar nicht schlimm ist, weil die sind wahrscheinlich wahnsinnig gut in dem, was sie machen, aber einfach nicht geschaffen für die Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist das Erste. Kann ich das? Und das Zweite ist, mit was ich mich selbstständig mache, das ist das, was ich kann, wovon ich überzeugt bin. Weil klar, auch zu mir wurde was Designer. Es ist genau wie Schauspieler oder Popstar oder was auch immer. Das sind ja für die breite Masse solche Berufe. Das sind irgendwelche Traumgeschichten, die man nicht verwirklichen kann, sondern die irgendwelche Hirngespinste oder was auch immer. Und das ist nicht so, weil es gibt tolle Schauspieler, es gibt tolle Sänger, es gibt tolle Designer und man kann, glaube ich, in jedem Bereich super erfolgreich sein, wenn man das mit vollem Einsatz, mit Herzblut macht und wenn man auch selber sich da nicht beirren lässt von dem Ganzen drumherum.
Vielen Dank, liebe Sonja, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat super Spaß gemacht, einen Blick hinter die Kulissen bei dir zu werfen. Vielen Dank dafür.
Danke dir.